Es war damals echt schwierig, war da mein Praxissemester und habe unglaublich eher so einen Schockstarre und so eine Ohnmacht, würde ich behaupten, gestanden und war so, boah, krass, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt für mich, um zu sagen, hey, da ist Arbeit vorhanden und eine Sprachsensibilisierung sollte man auf jeden Fall dahingehend mal in die Wege leiten. Und das war ein Wendepunkt, auf jeden Fall. Und ich würde heute, Stand heute, würde ich definitiv eingreifen und sagen, hey, was hast du da gesagt? Weißt du das eigentlich, was das bedeutet? Kannst du mir das Wort mal erklären? Auf so eine ganz verständnisvolle Ebene und jetzt mal mit dem Kind ins Gespräch zu kommen darüber, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Erstmal da die ersten Hemmungen abzubauen und ein Gespräch anzuleiten. Das würde ich jetzt heute machen.
War das für dich das erste Mal, dass du sowas so erlebt hast?
Nee, also definitiv nicht. Also ich könnte unzählige Momente beschreiben, in denen man damit konfrontiert wurde und in dem Wörter gebraucht wurden. Hier ist es jetzt einfach stark Homosexualität, aber es gibt ja auch ganz andere verschiedene Kontexte, wo Wörter gebraucht werden, wo man so denkt, das ist überhaupt nicht für den Kontext betreffend und beschreibend auch. Gerade wenn wir über das Wort schwul reden, schwul ist halt immer eine Bezeichnung, also die sehr abfällig passiert und sehr schwierig auch zu greifen ist. Und aber ich könnte dir aus meiner eigenen Schulzeit, ich könnte dir aus Stadtgeschichten berichten, die man so aufschnappt in der Bahn oder in der Innenstadt. Das sind lauter so Dinge, die, ja, das immer wieder schwierig machen, also immer wieder Potenzial gezeigt wird, dass da einfach die Verwendung des Begriffes einfach fehlschlägt, muss man ganz klar sagen. Und natürlich muss man auch die geschichtliche Situation dahinter betrachten, dass das einfach früher eine ganz abwertende Bezeichnung war und die jetzt wohl vielleicht ein bisschen lieber formuliert wird oder so heißt, ja, das wollte ich ja eigentlich gar nicht sagen und ich habe das ja eigentlich gar nicht so gemeint. Aber immer noch stattfindet. Und ich glaube, solange es das gibt, können wir nicht von Akzeptanz sprechen.
Ja gut, es macht ja schon Sinn, wenn das, was ich sagen will, mit dem übereinstimmt, was ich sage, ne? Also wenn es
Voll.
nicht so gemeint wäre, dann ist das ja auch gut,
Ja.
wenn das passt. Wenn du dich jetzt vorstellst, du willst über dieses Thema sprechen, das ist ja noch eine andere Sache. Will man es eigentlich überhaupt thematisieren oder nicht, weil es ja deine Sache.
Ja.
Wenn du dich jetzt vorstellst, wie tust du es?
Ich habe da ganz viel dazu gelernt, glaube ich, die letzten 2 Jahre und auf Grundlage meiner Bachelorarbeit auch, weil ich mich, glaube ich, seither mal aktiv wirklich damit auseinandergesetzt habe und auch so das benannt habe. Ich glaube, in meinen Coming-out-Situationen habe ich ganz oft das Wort einfach noch schwul verwendet, ja. Aber mittlerweile würde ich wirklich sagen, ja, ich verliebe mich in Männer und wenn ich in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben würde, würde ich das, glaube ich, so sagen, dass ich einen Mann hätte oder einen Freund. Und ich würde es gar nicht mehr mit dem Wort machen mittlerweile, weil ich ja da einfach zu sensibel geworden bin.
Also verletzt sich das auch, wenn jemand das Wort dir gegenüber benutzt?
Voll. Also das ist das, ich sage immer, ach ja, das macht ja nichts. Und mittlerweile denke ich so, also das ist immer wieder so ein Stich ins Herz. Ich bin sehr ja, konservativ aufgewachsen und bei uns auf dem Dorf zu Hause ist es so ein Trinkspruch, der heißt, man setzt ab, sonst gibt es schwule Kinder. Und das ist so, wo ich, also auf meiner Jugendzeit, ich habe das natürlich auch nie gemacht oder nie mit abgesetzt, das Bier. Aber wenn das jetzt noch passiert in meiner Gegenwart, dann kann ich da auch nicht mehr an mich reißen. Denn da habe ich auch schon die wildesten Diskussionen geführt, weil das Reflexionsvermögen halt bei dem einen oder anderen doch nicht vorhanden ist. Oder auch der Sensibilisierung. Und das würde ich schon sagen, das tut weh. Also auf jeden Fall. Und da bin ich mit Sicherheit auch emotionaler wie vielleicht der Otto-Normalverbraucher mit den Situationen. Aber ich habe dadurch auch ganz viel gelernt. Und auch zu wissen, hey, was ist mir wirklich wichtig? Und das muss man aber lernen. Also ich sage nicht gerne das Wort müssen, aber man muss einen Umgang damit bekommen, dass auch Gegenwind passiert. Und ich klopfe auf Holz. Ich hatte das zum Glück nie. Ich hatte nie eine schlechte Erfahrung oder Menschen, die sich von mir abgewendet haben. Ich weiß einfach aber aus Erfahrung raus, dass es ganz vielen Menschen nicht so geht und dass da noch ganz viel Arbeit passieren muss. Und das habe ich mir mittlerweile so die letzten 2 Jahre, glaube ich, ganz schön nach groß auf meine Fahne geschrieben.
Also du exponierst dich ja stark durch deine Arbeit, einerseits bei Fluss e.V., andererseits erzählst du aber auch klar, also es verletzt dich, es ist nicht eine einfache Aufgabe auch, dich so einer Situation auszusetzen und du sprichst ja über auch was sehr Privates, Persönliches, also es geht ja niemanden was an, ob du dich in Männer verliebst oder in Frauen, so, das ist dein ganz Persönliches. Nichtsdestotrotz gehst du damit offen um und gehst aber nachher trotzdem in streckenweise auch ein erzkonservatives Arbeitsfeld. Hast du da manchmal Angst, wenn du dich so öffentlich zeigst auch?
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, okay, ich würde ja total selbstbewusst herüberstehen können. Es ist nicht umsonst, war das so eine einschneidende Zeit für mich, das Coming Out. Es ist schwierig, aber ich habe das für mich festgestellt, dass Sichtbarkeit total wichtig ist für viele andere, denen es nicht so geht, die sich nicht zeigen können. Und ich finde, auch wenn wir das Thema Sexualität jetzt auch mal ein bisschen weitergefasst aufmachen, es ist ja immer was sehr Intimes und sehr Privates. Jeder macht es, aber keiner spricht darüber. Und mir ist es total, also wichtig, weil das ein ganz wichtiger, ja, Anteil meiner Identität ist und ich den, glaube ich, auch zu lange, meiner Meinung nach, versteckt habe und nicht damit offen umgegangen bin und ich mich nicht damit wohlgefühlt habe, weil ich glaube, ich bin aber auch, da habe ich einfach so innere Werte in mir wie so Ehrlichkeit und auch Transparenz. Das ist mir einfach ganz wichtig. Und das hat sich, glaube ich, so aufgrund meines Werdeganges, dass ich mir da einfach ganz viel zugestanden habe, ja, als wichtig erachtet, dass ich da auch mittlerweile das als wichtig empfinde, dass man das sagt und dass man das benennen kann, weil ich glaube, man kann alles benennen und man kann alles, sag ich mal, aus dem Inneren heraus sagen, was einen beschäftigt. Und ich finde es total wichtig. Das ist jetzt bei mir die Sexualität gewesen, aber das gibt bei anderen, die haben wahnsinnige Verlustängste oder sowas. Und ich finde es wichtig, dass man über ganz vieles sprechen kann und so eine Offenheit mit sich und auch mit seinen Gedanken hat. Aber die Angst ist auf jeden Fall da. Das auch gerade in dem Lehrkraftberuf und ich bin ein angehender Grundschullehrer und da hat man doch noch viel mit den Eltern zu tun. Klar hat man da Bedenken,
Sprichst
arbeite.
du auf Vorurteile an, die Eltern dir gegenüber haben?
Vorurteile definitiv, vor denen hat man immer Angst, aber das Coming Out ist ein nie endender Prozess. Also das werde ich wahrscheinlich auch noch mit 70 machen müssen. Nicht müssen, sondern ich werde es immer noch benennen, weil einfach die heteronormative Norm in unserer Gesellschaft so krass verankert ist. Ich bin da aber immer so der Meinung, ich kann ganz gut mit Menschen und ich glaube, deswegen kann ich einen guten habe ich eine gute Sozialfähigkeit und ich hätte jetzt auch immer schon die Erfahrung gemacht, ja, die sind ja so, aber du bist anders. So, das finde ich schmeichelt im ersten Moment,
Aber nur
aber
kurz.
genau, und man denkt aber dann so, okay, da hat aber auch die oder derjenige noch nichts verstanden. Und es ist, ja, ich glaube, ich habe mir das einfach zur Maxim gemacht und wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist es sein Problem. Das habe ich lang genug gemacht, dass ich die Probleme anderer auf mich projiziert habe und ich versuche da natürlich eine gute Abgrenzung hinzubekommen. Es klappt mal besser, manchmal weniger.
Und es ist ja natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, ein Lebensakt. Also das darf man auch nicht vergessen, ja. Also man kann ja vieles verstecken, emotional, aber auch irgendwie lebensweltliches, wie man eben lebt. Aber was versteckt ist, kann auch jemand rausfinden. Und dann bist du ja immer auf der Hut, wenn du versteckst und kannst nie mit deinem Freund oder deinem Mann oder dich offen irgendwo zeigen, wenn du in so einer Situation dann auch lebst. Und das stelle ich mir ehrlich gesagt noch wesentlich schwieriger vor.
Total. Also es ist wahnsinnig schwierig und ich glaube, vor 3, 4 Jahren hätte ich da auch noch anders geantwortet, weil für die Außenwelt erscheint es immer so, ach ja, der ist ja jetzt sich sicher und das hat sich ja erledigt. Das dachte ich auch lange und ich muss sagen, nach dem Coming-out hatte ich schon echt eine kritische Phase in meinem Leben. Habe so Panikängste entwickelt, weil ich ein ganz anderes Weltbild hatte. Ich, wie gesagt, ich komme aus einem sehr kleinen, konservativen Dorf. Ich das da sehr genossen habe, ein wunderschönes Elternhaus hatte und immer noch habe. Aber es auf dem Land nicht einfach ist, wenn man keine Role Models hat, um sich da mal so ein bisschen zu merken, okay, die Jungs von mir um mich herum denken ganz anders und verlieben sich irgendwie nicht in Jungs. Und dann beginnt der Abwertungsprozess mit einem selber. Man will das ja erst nicht wahrhaben und man will das verdrängen und man will das runterdrücken. Und irgendwann schwallt es halt mal hoch. Ich hatte das Glück, dass ich mich neu entdecken konnte und das Glück, einen Weg zu gehen, mein eigenes Leben zu gehen. Und ich glaube, das ist, finde ich, eigentlich noch über all dem Stehenden, es kann eigentlich einem nichts Besseres passieren, zu dem, was man eigentlich wirklich ist, zu stehen und sich halt auch so anzunehmen.
Du hast gesagt, du bist dann weggezogen, ne? Du konntest dein Coming-out erst erleben, als du weg warst. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass das für ganz viele, egal in welcher Hinsicht, ein guter Weg ist, raus aus der Welt zu gehen, die man gewohnt ist und wo die Regeln so gesetzt sind.
Voll und ganz. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig sogar und das ist für jeden wichtig, egal welche Orientierung. Es war eine gute Zeit und ich habe auch diesen Schritt auch nur eigentlich gemacht. Also für mich war Studium okay, jetzt kann ich mich outen und jetzt kann ich mal raus und eine gute Freundin, die ich im Studium kennengelernt habe, die sagt mir immer noch, in meinem ersten Semester habe ich zu ihr gesagt, ich werde mich niemals outen und werde mich niemals zeigen, weil ich Angst habe, was dann, also was mit meinen Eltern passiert, weil ich das zu Hause aus dem Dorf so kenne, dass natürlich über die einen oder anderen getratscht werden, wie man das so schön sagt, im Umgangssprachlichen. Und das war eine harte Zeit, so weil ich dann auch lang gedacht, ich mache meinen Eltern damit Sorgen. Und dieser Abnabelungsprozess war irgendwie viel intensiver erlebt, so würde ich sagen. Um mal rauszugehen in der Stadt. Ja, Freiburg ist schon eine Stadt, kann man sagen, aber es ist auch doch sehr ländlich
gelegen. Aber ein Städtle.
Genau, ein Städtle, wie man so schön sagt. Ist jetzt keine Großstadt, aber es herrscht hier doch schon mal ein sehr offenerer Umgang und auch so ein bisschen eine Anonymität, die ich dann doch auch zu schätzen gelernt habe, dass man
nicht. Ja, aber es ist echt mittlerweile so. Also es ist, als ich studiert habe und in meiner Haus-WG habe ich einen guten Freund bis heute, der sich auch in Männer verliebt. Der hat meiner Tochter vor ein paar Jahren mal erzählt, wie es bei ihm im Studium war. Und ich meine, okay, das ist jetzt 20 Jahre her, so ein bisschen mehr als 20 vielleicht auch. Und es war nicht lustig. Der ist in Vorlesungen, in Seminaren richtig übel diskriminiert worden.
Ja.
So, also, und, also 20 Jahre sind einfach nicht viel Zeit.
Nee.
Dass man auch in einer Veranstaltung, also in einer Vorlesung, sich so herablassen kann, so blöde Sprüche zu machen.
Ich kann das aus meiner Schulzeit 1:1 nachvollziehen und das sind keine 10 Jahre her, als ich war damals auf der Dorfrealschule bei uns und da hat eine Lehrkraft zu mir gesagt, auch Bernie, wann willst du dich endlich mal outen? Und ich war da 15 und ich wurde immer schon damit so ein bisschen konfrontiert von der Außenwelt, weil ich mich einfach wohl für dieses Männerbild zu gut mit Mädels verstanden habe. Und es war, also das sind unzählig viele Momente, die ich da beschreiben könnte, wo auch Lehrkräfte übergriffig wurden. War in der 5., 6. Klasse, glaube ich, und habe noch geturnt und war gerade so in der Pubertät ein bisschen pummeliger und bin zu meinem Training hingegangen und habe einen Spagat gemacht, also nach vorne und konnte mich nicht hinlegen mit dem Oberkörper auf dem Boden. Und dann drückt er von hinten an die Schenkel heran und sagt, bück dich, du fettes Mädchen. Das sind so, also ganz viele Situationen, die ich jetzt im Nachgang so erklären kann und der sich von Klassenkameraden und Kameradinnen auch darauf angesprochen wurde und jetzt nicht mehr so, hey Bernie, wie sieht's denn da bei dir aus? was beschäftigt dich das so, sondern es war immer so krass abwertend und von mir natürlich auch abwertend aufgenommen, weil ich das auch nur abwertend abgespeichert hatte.
Hast du dann selbst, also ich meine, es gibt es ja häufig, wenn jemand diskriminiert wird, dass er diskriminierende Gedanken gegen sich selbst auch entwickelt?
Voll. Volle Lotte, würde ich sagen, natürlich. Ich war total abwertend mit mir. Und aber das Krasse ist jetzt so im Nachgang, in die Realschulzeit ist sehr prägend, weil in meiner Klasse, wir waren 28 und da haben wir jetzt drei, die sich auch geoutet hatten. Und ich habe dann manchmal sogar, und das tut mir heute manchmal auch noch leid, habe ich mich damit auch noch mit auf die anderen dann gestürzt und gedacht, ja, das Thema Ablenken zu den anderen Klar. beiden Jungs, ja, dass es ja nicht auf mich zu sprechen kommt, oder ich teilweise so, als ich 18 war, habe ich versucht, da habe ich es meiner Schwester erzählt, in der Nacht, wo ich 18 wurde, dass ich mich da gerade mit auseinandersetze. Und immer wenn es um dieses Thema Liebe, Freund, also Partner, Partnerin ging, ich mich da irgendwie aus dem Raum gesneakt habe oder irgendwie das Thema versucht habe, hey, was habt ihr heute gemacht? So auch die Art, dass es immer so das überspielt. Und das habe ich auch erstmal hier in der ersten Phase versucht, im Studium auch so zu machen. Und dann habe ich irgendwann so gemerkt, hä, nee, so, stopp, du bist hier eigentlich hingekommen, um dich zu outen, um dein Leben zu leben, das, was du fühlst und das, was du ganz lang fühlst. Und dass natürlich da auch eine krasse Veränderung mit einhergeht, das war mir nicht so bewusst. Das habe ich erst so im Nachgang kapiert.
Aber das ist vielleicht ja auch gut.
Ja, voll. Und meinen Eltern habe ich es dann wirklich erst gesagt, als ich dann mit meinem Studium begonnen habe, und das war auch echt nicht leicht. Mein Papa hat mich damals vor der Abiturprüfung, es waren 2 Wochen vor der Abiturprüfung, kam er zu mir in mein Zimmer rein und hat mich darauf angesprochen, dass er ein Gespräch mit meiner Schwester mitbekommen hätte, und ich dann so, ja, ich setze mich gerade damit auseinander und ich weiß noch nicht und ich brauche noch Zeit. Und da war mein Papa voll verständnisvoll und hat gesagt, ja, soll ich es der Mama erzählen? Und dann ich so, nee, das sage ich ihr dann, wenn dann selbst, wenn es soweit ist. Und dann hat es ein Jahr gedauert und ich war in meinem zweiten Semester hier und habe es dann meiner Mama damals sonntagabends gesagt und bin so, meine Mama war tränenüberströmend am Küchentisch bei uns gesessen und ich habe dann so gesagt, ciao, ich bin dann mal weg, weil ich gehe ja jetzt wieder nach Freiburg. Aber es war natürlich auch ein Schutzmechanismus von mir. Und so hat es eigentlich alles angefangen. Und dann...
Ja, und bei tränenüberströmten Müttern muss man jetzt noch eine Lanze dafür brechen, dass man sich ja manchmal auch sehr freut, wenn sich jemand dann öffnet und erzählt. Ja. Weil das kann man jetzt zum Beispiel falsch verstehen, ja, dass deine Mutter zu Tode betrübt war, dass du dich nicht in Mädels verliebst.
Das beides. Also ich glaube, sie ist beides. Sie hat es immer schon gespürt, hat sie gemeint. Und es ist auch nie angesprochen. Also meine Mama hatte ein Problem damit, mit Sicherheit. Also das wäre jetzt gelogen, wenn sie für sie die natürlichste Vorstellung ihres Sohnes gewesen wäre, was aber auch legitim ist. Also das muss ich ihr auch erstmal zugestehen. Und das hat dann so seine Bahn gezogen. Und dann muss man aber dazu sagen, dass ich dann auch mehr Unterstützung gesucht habe. Also ich habe dann echt so Beratungsgespräche und habe mir dann eine psychologische Betreuung gesucht, weil ich einfach so diese Panikängste entwickelt hatte. Und ich habe ganz viel Theater noch nebenbei gespielt und es kam da dabei so ein bisschen raus. Und dann habe ich gesagt, nee, man muss was tun. Und dann habe ich mich mit Hilfe eines Therapeuten, habe ich mir immer wieder so Gespräche vorgestellt, wo ich mich oute, bei meinen Großeltern, bei meiner Familie, bei guten Freunden. Und dann ist man da so reingerutscht.
Tja, man übt, ne?
Ja.
Ja, jetzt hast du 2 Sachen angesprochen, die ich gerne noch ansprechen möchte, bevor ich auf deine Bildungsarbeit eingehen wollen würde. Das eine ist, du bist angesprochen worden von Leuten. Jetzt ist es ja immer so eine Sache zwischen, also natürlich so das Empathische, ich möchte gerne was erfahren, ich spüre was beim anderen. Spreche ich es an oder spreche ich es nicht an? Also ich meine, klar, natürlich nicht so, wie du da angesprochen wurdest, so, wann outest du dich eigentlich mal? Sondern im positiven Sinne, hättest du dir das gewünscht, dass dir da jemand eventuell eine Hand reicht, in Anführungszeichen?
Ja, voll. gleichzeitig ist es eine der schwierigsten Fragen ever, weil ich glaube, ich auch damals gar nicht bereit dazu gewesen wäre. Ich hätte es wahrscheinlich sofort negiert oder habe es wahrscheinlich auch negiert. Die Situation gab's, aber es gab niemals so ein aufrichtiges, ehrliches Nachfragen. Und das hätte ich mir mit Sicherheit gewünscht. Mich mal gerne zur Seite genommen, das fände ich immer ganz schön. Aber ich weiß auch, was du auch, oder die Frage auch rausspielt, dass es auch wahnsinnig schwierig ist, weil man, und mir geht es selbst auch so. Also ich habe auch bei Menschen manchmal das Gefühl, soll ich da jetzt nachfragen? Soll ich nicht nachfragen? Darf ich das auch? Es ist zu übergriffig. Und ich kann dir leider auch kein Erfolgsrezept geben, aber ich finde, man kann nachfragen und man kann auch sagen, hey, du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Und also auf so einer ehrlichen, offenen und interessierten Ebene, weil ich würde es auch wie du sagen, na klar interessiert mich das bei Freunden und na klar will ich das wissen. So, das ist für mich auch, gehört einfach zu einer guten Freundschaft dazu, dass ich damit offen umgehe oder dass ich damit eine Offenheit zumindest signalisiere und der Person auch signalisiere, hey, du kannst mit mir darüber reden. Ich glaube, das bringt schon mal ganz viel.
Also ich meine, dass man natürlich merkt, dass der andere mit was beschäftigt ist. So. Irgendjemand merkt ja schon, dass, so wie du erzählt hast, jemand immer rausnickt, wenn es um eine bestimmte Sache geht. Also, aber ich stelle mir das tatsächlich schwierig vor. Auf der anderen Seite braucht es ja auch Zeit, gerade bei Jugendlichen, sich selbst zu entdecken. Man hat ja nicht die Antwort, man kommt nicht auf die Welt und sagt, ah ja, bei mir ist das übrigens so und so. Betriebsanleitung ja. Hängt da links irgendwie und wenn es dich interessiert, kann schon mal nachlesen. So funktioniert es ja nicht. Ne?
Ja, und deswegen finde ich das so wichtig, dass man da aber einen offenen Umgang mit praktiziert, weil also klar darf das in einem selber Hemmungen auslösen und ist auch natürlich auch ein ganz stark schambehaftetes Thema Sexualität im Allgemeinen, jetzt mal im großen Begriff zu sehen. Das ist immer schon schwierig und auch was, wie du vorhin gesagt hast, das ist was Intimes und auch was Privates. Da braucht es aber Kommunikation, weil ich glaube, der Kommunikation ist eigentlich der einzige Schlüssel, um da was zu machen. Und ich finde immer so eine Reflexion anzuregen, das ist immer drin. Deswegen, wir müssen uns mehr solidarisieren mit allen Befindlichkeiten und dagegen vorgehen und auch zu signalisieren, hey, bedenkt das doch mal, oder wenn wir jetzt gerade diese aktuelle Debatte Black Lives Matter, ich sage, das ist immer das Ähnliche, die kämpfen für was Ähnliches, für Anerkennung und für Akzeptanz ihrer Person. Und ich genauso, nur betrifft ist es bei mir meine Sexualität und bei ihnen die Hautfarbe. Und ich finde, solche gesellschaftlichen Strömungen, da müssen wir dagegen vorgehen. Und das braucht so Leute, die damit offen umgehen. Und ich muss sagen, ich habe da mittlerweile einfach so das Gefühl, ja, das kann ich gut und das ist mein Lebensweg. Ich will das nie jemandem aufzwängen und aufdrücken. Und wenn einer darüber Hemmungen hat, in einem Radiointerview oder im Fernsehen drüber sprechen, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich finde es wichtig, dass er in seinem Umfeld dazu stehen kann.
Ja, und dass er zuhören kann, wie jemand anderer spricht. Also ich meine, das ist ja auch noch so das Ding, ne?
Ja.
Und Deutschland ist Deutschland und andere Länder agieren auch nun mal anders.
Ja,
ne? Also
genau.
Auch andere Länder in der Europäischen Union, das darf man auch nicht vergessen. Deine Offenheit, wirklich vielen Dank.
Bitte,
dafür.
Sehr, sehr
das
gerne.
Sehr bereichernd auch.
Mache ich sehr gerne, weil ich das wichtig finde, dass man über Tabuthemen spricht.
Ah, das ist nicht tabu.
Ja, das ist nicht tabu, aber es wird in der Gesellschaft als Tabuthema wahrgenommen. Und deswegen finde ich, muss man das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel über meine, einfach über den Schritt zur Therapie, das ist ja genauso ein Tabuthema. Ja. Ich finde es wichtig, dass man solche Sachen anspricht, weil es gibt so viele Stellen und so viele Hilfe, die man annehmen kann, wenn man den Mut dafür aufbringt, das auch zu tun und vielleicht auch Role Models hat, die damit einen guten, mutigen Schritt gezeigt haben.
Forum PH heute zu gleichgeschlechtlicher Liebe und dazu ist Bernhard Gress im Studio zu Gast. Der hat eine Bachelorarbeit zum Thema geschrieben und zwar hat er gefragt, ob Homosexualität ein Thema in der Grundschule ist. Vielleicht könnt ihr euch dran erinnern an die Debatte um den Bildungsplan 2016. Da stand das Thema Frühsexualisierung auf der Tagesordnung einer jeden Zeitung, weil sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Es ging darum, dass es ein Referentinnenpapier gab von der Bildungskommission zur Neufassung des Bildungsplans und darin wurde gefordert, dass geschlechtliche und sexuelle Vielfalt als Querschnittsthema in den Bildungsplan zu integrieren sein sollte. Ja, daraufhin gab es dann eine ganze Menge Aufstand und ja, infolgedessen hat sich dann das Thema extrem aus dem Bildungsplan verabschiedet. Bernhard Gress habt ihr ja vorhin schon kennengelernt und wir haben jetzt ja schon eine halbe Stunde über gleichgeschlechtliche Liebe gesprochen und über seine Schwierigkeiten und eben auch über die Erlebnisse von beleidigenden, diskriminierenden Aussagen auch auf dem Schulhof. Und er hat sich dann eben damit beschäftigt, mal zu gucken, was machen eigentlich Grundschullehrerinnen, nachdem eigentlich schon sehr wenig noch im Bildungsplan drinsteht. Also gesprochen wird schlussendlich nur noch von Vielfalt. Und Vielfalt ist ja ein Begriff, der ganz unterschiedlich gelesen werden kann.
Ich war im Freiburger Regierungsbezirk unterwegs, habe Grundschullehrkräfte interviewt, 10 Stück. Und die waren alle so zwischen Anfang 30 und Mitte 60. Die waren sehr offen, das war überhaupt gar nicht das Thema. Die waren da auch sehr liberal am Anfang eingestellt. Und sobald, und das ist meine starke Hypothese, die ich immer wieder sage, sobald es den Nahraum betrifft einer Person, da können wir dann von Toleranz und Akzeptanz sprechen, wenn wirklich da keine Probleme herrschen. Und es ist auch immer noch mal so ein Bild, dass ich natürlich, ich auch damit konfrontiert war, auch noch mal von Eltern, die dann ihre Kinder, wo es dann so, ja, wenn ich jetzt mein Kind mir vorstelle, bei meiner Tochter hätte ich jetzt kein Problem, aber bei meinem Sohn fände ich es schon komisch. Also ich habe zwischen 30 und 45 Minuten die Interviews geführt und wir haben irgendwie 20, 25 Minuten eigentlich ein relativ gutes Gespräch gehabt und dann kommt so eine Aussage, wo man denkt, hä, du hast ja jetzt aber auch gerade den, sag ich mal, den Vogel abgeschossen.
Haben sie dir dann nicht die ersten 20 Minuten die sozial erwünschte Antwort gegeben?
Total. Das muss man natürlich ganz, ganz, ganz klar sagen. Aber sie waren auch ehrlich. Also sie haben auch in dieser Umsetzung und ja, nee, wir bedenken das eigentlich gar nicht. Und dann muss man auch dazu sagen, Sexualerziehung in der Grundschule, also ich habe mich natürlich jetzt auch nur auf Grundschullehrkräfte bezogen, ist mit dem neuen Bildungsplan komplett nach hinten runtergefallen. Das wird in der Grundschule gar nicht mehr als Bildungsziel formuliert. Und dementsprechend ist es auch anhand der liegt es an der Lehrkraft, ob die das jetzt als wichtig erachtet und auch, wie sie mit Vielfalt umgeht. Also Vielfalt wird, also die Bildung für Toleranz, die Leitperspektive Vielfalt wird natürlich, man muss jetzt auch dazu sagen, wir haben jetzt 2015 einfach ganz viele Menschen in unser Land bekommen, die aus anderen Ländern geflohen sind. Aber das ist bei den Lehrkräften auch nur Vielfalt. So.
Ja, das ist ja das Problem des nicht intersektionellen Denkens.
Genau.
Es gibt da auch ein paar Menschen, die sich auch in Männer verlieben. Was ich gelesen habe in deiner Arbeit ist, dass meistens, wenn es um Sexualerziehung in der Grundschule geht, das Thema Schwangerschaft mal erklärt, menschliche Sexualität nur in Bezug auf Kinderkriegen thematisiert.
Total.
Das führt ja auch Frauen, die jetzt sich nicht in der Situation sehen, ich möchte keine Familie. Es ist ja eine Indoktrination schon fast, also eine Normativität festzulegen, genau, auf ein Familienmodell, was
der Reproduktion der Menschheit. Sage ich immer so schön, dass man hat den Fokus nur auf die Schwangerschaft und auch stark das Biologische, nur die biologische Perspektive, anstatt die, wie ich immer so schön sage, diese Identitätsebene zu betrachten und auch, hey, welche Lebensform ist denn, was gibt es denn für Lebensformen? Und auch mit Grundschülern kann man eigentlich wunderbar über das Thema Familie sprechen, weil das betrifft die alle. Und wenn sie dann auch mal in ihrer Klasse herumschauen, dann werden sie auch feststellen, hey, das sind ganz, ganz verschiedene Familienmodelle, die es gibt. Und im Zuge dessen kann man so vielerlei Hinsicht das einbauen. Ich erzähle so viele Mathe-Rechengeschichten. Und warum kann ich da nicht mal ein gleichgeschlechtliches Paar einkaufen gehen lassen? Es fehlt einfach an so vielen Ecken da noch. Es gibt kein geeignetes Material, es gibt keine Reflexion auch in der Lehrkraftausbildung. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Das ist auch viel, 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 viel zu kurz kommt dieses Thema. Auch hier in der pädagogischen Hochschule. Und da braucht es einfach echt noch Arbeit. Und auch die Lehrkräfte haben das einfach wahnsinnig widergespiegelt, dass da echt noch Steigerungspotenzial vorhanden.
Sex und Gender ist natürlich im Angloamerikanischen und so ein bisschen einfacher.
Genau.
Allein einfach vom Sprachlichen, vom Linguistischen her, bietet natürlich eine Steilvorlage, Dinge zu trennen, die nicht unbedingt zusammengehören. Ja. Und geht natürlich auch so ein bisschen weg von so althergebrachten Vorstellungen. Aber es ist ja so, dass schlussendlich die Lehrerinnen und Lehrer immer dann so einen Stopp und so einen Rückzieher gemacht haben, wenn es um Sexualität pur ging. Das scheint gesellschaftlich echt ein Problem zu sein.
Genau.
Ne?
Und das ist wirklich ein Problem. Und das braucht dahingehend echt einfach, ja, Aufklärung. Das braucht's. Es braucht's da wie du auch gerade eben gesagt hast, es gibt ja nicht nur Homosexualität, sondern es gibt ganz verschiedene Gender-Identitäten.
Und es geht nicht nur ums Kinderkriegen.
Genau, und also, es geht auch nicht nur ums Kinderkriegen. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Und dass auch das Biologische nicht das Gelbe vom Ei ist und dass das aber noch ganz stark in unserer Gesellschaft einfach verankert ist. Und wie du gesagt hast, im Angloamerikanischen haben wir es einfach ein bisschen einfacher. Da sind die Begrifflichkeiten besser getrennt oder wurden besser getrennt und im wissenschaftlichen Diskurs auch. Und das gilt es jetzt eigentlich an die Schulen heranzutragen und auch an jede Gesellschaftsschicht hineinzutragen und aufzuzeigen, die Perspektive zu erweitern, den Blick zu öffnen. Das ist echt wichtig.
Bei den Interviews mit den Lehrerinnen und Lehrern, das hat ja dann aber auch im Umkehrschluss wieder was mit dir zu tun. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz schön frustrierend war.
Total frustrierend auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Also ich habe mir jetzt dann nicht gedacht, okay, die sitzen da jetzt alle Federboa schwingend und jubeln.
Wäre ein schönes Bild.
Wäre ein schönes Bild, wenn man das jetzt mal so sich diese Metapher weiterdenkt. Also es war wahnsinnig frustrierend. Und ich hatte selbst eine Lehrkraft und die hatte Brüder, die sind beide auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Und selbst sie hatte Hemmungen und hatte eine Schwierigkeit damit gehabt, das wirklich an die Schüler heranzutragen. Und die war sehr offen und sehr liberal. Und
vielleicht fehlt uns die Sprache, ne?
Ja, es ist Sprache und es ist auch Material. Ich muss geeignete Anknüpfungspunkte haben, um mit Kindern ins Gespräch zu kommen, weil es... Jetzt kann man ein bisschen Spoiler Alert machen. Ich habe meine Masterarbeit eben zu dem Thema weitergeschrieben und habe Grundschulkids interviewt. Das hat mir gezeigt, man muss mit den Kindern ins Gespräch kommen darüber und den Kindern das schon so früh zu zeigen. Und wir lesen alle vor in der Grundschule. Das ist mittlerweile, glaube ich, in jedem Leitbild einer Grundschule verinnerlicht worden, dass in der Vesperpause ein Buch gezückt wird und vorgelesen.
Ja,
und
perfekt.
Warum kann ich da nicht mit den Kindern darüber schon ins Gespräch kommen oder das immer wieder einbauen oder intersektional zu denken, dass wir auch verschiedene Kulturbereiche einbeziehen, verschiedene Lebensweisen, das alle gesellschaftlichen Themen kann man ganz implizit immer einbauen und mit Kindern versuchen, sie daran zu gewöhnen. Umso früher sie damit, ist meine persönliche Meinung, umso früher sie damit in Berührung kommen und sich damit auseinandersetzen, umso weniger haben sie später damit Hemmungen.
Das ist ja auch die Frage des persönlichen Umfelds.
Ja.
Also wenn es da eben offen lebende Paare gibt, die gleichgeschlechtlich zusammenleben, vielleicht auch ein Kind haben, obwohl man ja nach wie vor nicht adoptieren darf.
Ja.
Das macht natürlich auch was aus.
Das ist wirklich das, was mir nochmal rückspulend auf die Lehrkräfte auch bewusst geworden ist. Es ist erst ein Thema, wenn es also so einen Feuerwehreinsatz gibt, wenn ich ein Kind habe, das an der Schule so ist, oder ich mich damit auseinandersetzen muss, dass ich jetzt plötzlich ein Kind habe, das zwei Mütter hat und es bei Eltern und auch bei Kindern zu Diskrepanzen führt. Formulieren wir es jetzt mal sehr wohlgesonnen aus. Aber das ist ganz wichtig, dass es nicht nur in diesem Feuerwehreinsatz bleibt, sondern dass es viel, viel früher einfach Thema ist. Und nur dadurch kann ich Hemmungen abbauen, weil umso länger ich das hinausschiebe, umso größer werden die Vorurteile. Und umso größer wird auch die Hemmung, die Perspektive zu öffnen.
Also ich hoffe ja sehr für dich, dass es schön war, mit den Kids zu sprechen im Vergleich.
Das war viel schöner, muss man jetzt wirklich sagen. Es war viel schöner und ich muss mir aber auch keine Illusion machen. Das waren liberale Elternhäuser, die sich da natürlich auch gemeldet haben. Das war jetzt kein gesellschaftlicher Querschnitt, der da gezeigt wurde. Ich liebe es, von Kindern auch zu lernen, weil die noch so eine ganz sinnliche Erfahrung haben mit der Welt. Für die meisten war es kein Problem und auch keine Hemmung, darüber zu sprechen. Und ein Kind hat auch das, also das werde ich nie vergessen, hat das so schön gesagt, schwul und lesbisch ist für mich ein Schimpfwort und er möchte das nicht mehr verwenden. Er möchte lieber das Wort, das ich die ganze Zeit benutze, gleichgeschlechtliche Liebe sagen dafür. Und das fand ich so stark und das war so eine krass starke Aussage von der Person, dass ich da echt sehr gerührt war. Und gleichzeitig haben es aber auch aufgezeigt, dass Kinder noch einen ganz eng gefahrenen Freundschaftsbegriff haben. Und ich habe so eine hypothetische Frage gestellt, dass sie sich's mal vorstellen sollten, dass ihr Freund oder Freundin sich plötzlich in das gleiche Geschlecht verliebt. Und dann war für eine Person das ganz, ganz schlimm, dass eine Freundin dann nicht mehr ihre Freundin sein konnte. Und das war nicht, dass sie ein Problem hatte mit der sexuellen Orientierung, sondern dass sie Angst hatte, sie wäre jetzt nicht mehr ihre Freundin. Und ich habe dann schon eigentlich nach dem Interview so gedacht, ja, okay, gut, ein Kind hast halt dabei gehabt, das so negativ war. Und dann kam das aber im Nachgang raus, weil die Mutter nachgefragt hat, weil sie das so interessiert hat und bekommen hatte. Und dann kam raus, dass das Freundschaftskonzept von der ganz eng war und sie sich das dann nicht vorstellen konnte, weil das nicht irgendwie mit ihr dann harmoniert hat und sie gedacht hat, okay, sie ist dann mit ihrer Freundin befreundet und hat keine Zeit mehr für mich. Aber im Großen und Ganzen war es eine totale Bereicherung und hat mir gezeigt, dass Kinder sehr wohl sich damit auseinandersetzen und auch sehr wohl diese Begrifflichkeiten wie, verwende ich nicht gerne, aber schwul und lesbisch kennen, zumindest schon gehört haben. Nur bei der Erklärung hapert es dann wirklich meistens, dass sie das gehört haben und sie haben so eine leise Vorahnung, was es sein könnte. Aber umso mehr man mit denen ins Gespräch kommt, und ich habe ein wunderschönes Buch von Ulrich Hupp, Ein Känguru wie du, ein bisschen Werbung, war ein großer Door-Opener, um mit den Kindern darüber ins Gespräch zu kommen. Und das kann man in jedem Unterricht machen, indem ich einfach vielfältige Bücher vorlese den Kindern. Und dadurch geschieht so viel, weil die fragen immer nach.
Im Studio zu Gast ist heute Bernhard Kress. Bernhard ist unter anderem im Vorstand von Fluss e.V. Das ist ein Verein, der Bildungsarbeit zu Geschlecht und sexueller Orientierung hier in Freiburg macht.
Genau, also wir, wie du so schön gesagt hast, wir sind ein Bildungsverein. Wir verstehen uns auch als Verein, der Bildung vermittelt zu dem Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, egal in welcher Institution. Also alles, was natürlich machen viele FSJ-Seminare. Wir haben hier in der Hochschule verschiedene Seminare, sind an der Uni teilweise in Seminaren eingeladen. Aber unser Hauptaugenmerk, das stimmt schon, ist die Schulaufklärungsarbeit zu dem Thema. Und den Verein gibt es mittlerweile fast schon 25 Jahre. Das ist eine wirkliche Institution hier in Freiburg. Und Ich habe mich dazu entschieden, dass ich da jetzt in den Vorstand eintrete, weil ich das eben so wichtig fand und es mir auf meine Fahne geheftet hat, dass was vorangehen muss. Wir sind natürlich jetzt auch ein bisschen durch diese Pandemie lahmgelegt worden, aber wir haben dadurch ganz viele schöne städtische Projekte jetzt am Laufen, das gerade geht, und auch um die Kampagne nochmal, um die Sichtbarkeitskampagne, die in der Stadt hängt. Und da haben wir einfach die Vielfalt der Menschen in dem Bezug zur geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt auf den Plakaten abgebildet. Und es war uns wichtig, dass wir im Rahmen der 900-Jahres-Feier auch einen queeren Beitrag dazu leisten. Und man muss sagen, für das, dass Freiburg nicht ganz so groß ist, haben wir doch eine relativ große queere Community, die sehr engagiert ist. Es gibt diverse Vereine und Anlaufstellen. Wir haben nur ein kleines Beratungsangebot, was jetzt so betrifft, wenn man jetzt nicht weiß, wie soll ich mit meinem Coming-out umgehen, aber wir können da immer gut auf verschiedene Beratungsstellen hinweisen und sind auch selbst aber dann auch immer wieder tätig. Und das große Hauptziel ist einfach den Schulen, die Schulbesuche, und das war für mich ein wahnsinniges Lernfeld. Als ich vorhin schon so gesagt habe, jeder Schulbesuch ist zwar irgendwie wie eine neue Therapiesitzung, sich der neuen Konfrontation stellen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man da immer mehr reinträgt. Das braucht es an jeder Schule. Und es ist egal, welche Schulart, es ist egal, welche Jahrgangsstufe, es braucht diese Sichtbarkeit. Und dafür steht unser Verein. Und ich glaube, das war jetzt ein ganz großes Herzensprojekt, jetzt auch diese Kampagne zu machen. Die Hauptinitiatorin war da die Carina Utz, unsere Geschäftsleitung, die mit einem großen, zum Teil auch ehrenamtlichen Team daran gearbeitet hat und ein wunderschöner Podcast daraus geworden ist. Da kann man wirklich immer reinhören, und wollen eine Wanderausstellung für Schüler und SchülerInnen machen oder für die Schulen vielmehr. Wir wollen ein Buchprojekt konzipieren, in dem weitere Coming-out-Geschichten kommen, um einfach diese, was ich vorhin schon so gesagt habe, so Role Models an Schulen zu schaffen, weil es ist nichts effektiver, wie eine erfahrbare Person zu haben. Das baut so viele Hemmungen ab, und es ist auch so oft, was man in Schulbesuchen gesagt bekommt, ja, die sind ja nicht so wie ihr, und das auch dann aufzuzeigen, hey Leute, guck mal, auch in eurer Klasse ist ein Riesenspektrum an Menschen und ein Riesenspektrum an Charakteren, und der ihr seid nicht alle gleich.
Ja, und vor allem der Herr oder die Dame von nebenan. Ne? Ja. Also, weil ich meine, diese medial transportierten Bilder sind ja sehr häufig sehr schildernde Persönlichkeiten. Mhm. Damit kannst du dich mit 15 nicht identifizieren. Also, und wenn doch, dann ist auch gut. Aber also, es ist nicht so, sieht das Leben von den meisten von uns nicht aus.
Nochmal ein großes Dankeschön an diejenigen, die sich da gemeldet haben, weil da gehört einigen Mut dazu, dazu zu stehen, das ist egal mit was, sich sichtbar zu machen, und gerade mit dem Thema. Es ist einfach was sehr Sensibles und auch was sehr Persönliches, und es wird auch immer, immer was Persönliches bleiben, und das ist auch gut so. Das ist aber total wichtig.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Für deine Offenheit und auch ganz viel Erfolg.
Danke, das würde ich auf jeden Fall. Jeder darf lieben, wen er möchte. Und ich appelliere an die Offenheit aller meiner Mitmenschen, für alles offen zu sein und die Perspektive zu erweitern und nicht gleich irgendwie zu sagen, nee, das betrifft mich nicht, da gucke ich auch weg, sondern schaut hin.